Der Predigtext heute steht im Markus-Evangelium im 13. Kapitel. Auch dort geht es um die Ende der Welt, um das Ende der Zeiten. Jesus wurde von seinen Jüngern gefragt, du, wie verhält sich das eigentlich am Ende der Zeit? Und was kommt nach dem Tod? Was bleibt nach dem Tod? Fragen, die schon immer Menschen aller Zeiten begleitet haben und die uns auch heute an diesem Tag begleiten. Jesu Antwort darauf fällt wie so häufig in einem Gleichnis aus. Er spricht dort in Markus 13, die Verse 28 bis 32. An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Eben auch, wenn ihr seht, dass diese Zeichen alle geschehen, so wisst, dass der Tag des Herrn nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber, die werden nicht vergehen. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Was bleibt im Leben? Wir alle sind mit dieser Frage als Menschen konfrontiert. Besonders jedoch werden wir mit dieser Frage konfrontiert, wenn wir um einen lieben Menschen trauern. Viele von uns haben ein Leben lang oder zumindest eine sehr lange Zeit mit einem geliebten Menschen an der Seite verbracht. Ein Leben ohne ihn, ein Leben ohne sie ist schlicht nicht vorstellbar. Wenn der Partner, die Partnerin stirbt, mit dem man 30, 40, 50 oder vielleicht noch mehr Jahre verheiratet war, wenn die Mama oder der Papa stirbt, die immer da waren, wenn ein geliebter Mensch ganz plötzlich aus dem Leben gerissen wird, dann bricht für uns ein Stück weit die Welt zusammen. Der Tod zwingt uns Angehörige dazu, uns unsere Welt neu zu erschaffen. Besonders das erste Jahr nach dem Tod eines geliebten Menschen ist einfach nur brutal. Jedes Fest muss neu organisiert werden. Abläufe, die sich über viele Jahre fest eingespielt haben, müssen angepasst werden. Das erste Jahr nach dem Tod eines Menschen ist wie nochmal neu das Laufen lernen zu müssen. Es ist schmerzhaft. Oft auch von Rückschlägen geprägt und manchmal hat man große Lust, einfach nur da zu sitzen und die Zeit an sich vorbeifliegen zu lassen. Und trotzdem ist es gut, es nicht zu tun und zu versuchen, neue Schritte zurück ins Leben zu tun. Aus der Trauerforschung weiß man, dass es gut tut, sich der Trauer zu stellen, sie nicht wegzudrücken wie einen unerwünschten Gast, sondern sie anzunehmen und rauszulassen, die Gefühle, die hochkommen, fließen zu lassen. So schwer es ist, packen wir es gemeinsam als Trauernde an. Stellen wir uns der Trauer, lassen Sie uns sie rauslassen und lernen wir mit ihr gemeinsam das Leben neu zu organisieren. Dazu gehört auch, sich theologisch und philosophisch zu fragen, was denn überhaupt in unserem Leben bleibt. Wenn wir durch den Tod eines lieben Menschen so viele äußere Dinge wie Tagesabläufe, Feste, Familienfeiern neu lernen müssen, dann gilt es erst recht für unser Innenleben als Menschen. Durch den Tod eines geliebten Menschen merken wir schmerzhaft, dass vieles, vielleicht sogar alles auf der Welt vergänglich ist. Himmel und Erde werden vergehen. Die Worte Jesus sind uns Trauernden nicht fremd. Mit jedem Tag ohne unseren geliebten Menschen an der Seite wird uns schmerzlich bewusst, dass das, was vorher noch selbstverständlich war, heute schon nicht mehr da sein kann. All die Menschen, um die wir heute trauern und deren Namen wir gleich hören werden, halten uns diese vielleicht auch bittere Wahrheit vor Augen. Unser Leben als Menschen ist vergänglich. Selbst die Erde, wie wir sie kennen, wird einmal vergehen. Da ist sich Theologie und Naturwissenschaft einig. Doch was bleibt dann? Gibt es etwas, was uns auch über den Tod hinaus erhalten bleibt? Unser Predigttext sagt zu dieser Frage ja. Jesus sagt ja. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. In der Hoffnung, dass unsere Verstorbenen dieses ewige Ja Jesu erleben und spüren dürfen, lesen wir nun einen ersten Teil der Menschen vor, um die wir trauern. Als Zeichen, dass Jesu Licht auch im Tod nicht aufhört zu leuchten, wird für jeden Verstorbenen und für jede Verstorbene eine Kerze entzündet. Falls Sie heute als Angehörige da sind, von einem Menschen, der in diesem Jahr verstorben ist aus unserer Gemeinde, dann sind Sie herzlich dazu eingeladen, nach vorne zu kommen und eine Kerze zu entzünden. Ansonsten, wie gesagt, macht es die Sonja. Wenn der Name ertönt, kommen Sie dazu dann einfach nach vorne. Ich bitte Sie, sich zu erheben für die Namen der Verstorbenen aus unserer Gemeinde. Aus unserer Gemeinde sind dieses Jahr verstorben Edgar Staffer. Thank you. Weimar geborene Schott. Vieles, was unser Leben hier auf der Erde ausgemacht hat, vergehen. Für uns Trauernde hören sich die Worte Jesu vielleicht eher nach einer Drohung an als nach Trost. Ich möchte Sie, ich möchte euch aber einladen, die Worte Jesu aus der Sicht der Verstorbenen zu hören. Denn dass Himmel und Erde vergehen, bedeutet nämlich auch, dass alles, was das Leben auf dieser Erde mühsam, ja vielleicht sogar qualvoll gemacht hat, keinen Ewigkeitscharakter hat. Es vergeht. Viele unserer Verstorbenen, derer wir heute gedenken, hatten auch mit Krankheiten, Schmerzen und mit Leid in ihrem Leben zu kämpfen. Manche von ihnen hatten seelische oder körperliche Schmerzen. Manchen von ihnen wurde Schuld angetan in ihrem Leben. Manche haben selbst Schuld auf sich geladen. In der Bibel steht, dass wir alle einmal vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. Ein Bild, das vielen Angst macht. Und sicherlich ist es so, dass in der Gegenwart Gottes auch Dinge ans Licht kommen werden, die wir zu Lebzeiten gerne zugedeckt haben. Aber es werden durch dieses Gericht Gottes auch die Dinge, die schiefgelaufen sind in unserem Leben, wieder ins rechte Licht gerückt. Ich bin sehr dafür, das Wort Gericht wörtlich zu nehmen und es als ein Richten der Dinge in unserem Leben zu verstehen, die falsch gelaufen sind, die wir durch unsere Schuld verursacht haben oder die andere Menschen durch ihre Schuld an uns verursacht haben. Als meine Eltern ihr circa 100 Jahre altes Haus vor ein paar Jahren renoviert haben, da musste es zunächst bis auf die Grundmauern entkleidet werden. Manche Mauern wurden eingerissen und das Fundament des Hauses wurde sorgsam geprüft, ob es auch die nächsten 100 Jahre noch übersteht. Bei der Prüfung wurde auch wunderschönes Fachwerk, das lange verborgen war, freigelegt und neu und wunderschön hergerichtet. Schöne tragende Hölzer wurden verlegt und altes, abgewetztes Mauerwerk wurde abgerissen. Kabel und Heizung in dem Haus wurden so erneuert, dass sie für die neue Zeit tragbar sind. Und für mich ist diese Renovierung des Hauses meiner Eltern ein wunderbares Bild dafür, was mit uns allen im Gericht Gottes passiert. Unser Fundament im Leben wird geprüft. Das, was wir uns an Belastungen im Laufe der Zeit aufgeladen haben und was der neuen Zeit nicht mehr standhält, wird entfernt. Das, was durch andere verschmutzt und zerstört wurde, wird gereinigt und wiederhergestellt, damit es in neuem Glanz erstrahlen kann. Konkret bedeutet das für unsere Verstorbenen, dass wenn sie Gottes Gericht über sich annehmen, sie durch dieses Gericht befreit werden von dem Schmutz, den Sorgen und den Belastungen, die sie in diesem Leben auch geplagt haben. Die Bibel spricht von dem Himmel als einem Ort, an dem Gott alle Tränen abwischen wird von den Augen der Toten und der Tod noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz nicht mehr sein werden. Das ist unsere Hoffnung, dass Gott selbst unseren geliebten Menschen durch das Gericht hindurchführt und sie von dem, was sie in diesem Leben geschmerzt hat, befreit und ihnen ihre Tränen über das, was ihre Seele belastet hat, trocknet. Mit seiner eigenen Hand und aus tiefer Liebe zu den Menschen, die gestorben sind und um die wir heute trauern. In der Hoffnung, dass Gott unsere Verstorbenen in der Auferstehung von den Toten in neuem Glanz erstrahlen lässt und sie nun in einem neuen Leben bei Gott wandeln, nehmen wir Abschied von den Menschen, die ebenso in diesem Jahr in unserer Gemeinde verstorben sind. Ich bitte Sie, sich zu erheben. Thank you. Wir nehmen Abschied von Christian Strehl. Überdauern. Das heißt für uns, wo immer wir in unserem Leben uns an diesen Worten Jesu orientieren, dort können wir davon ausgehen, dass dies Ewigkeitscharakter hat. Jesus ist der Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Im Johannesevangelium im 3. Kapitel, dort heißt es: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben werden. Wenn wir diesem Liebesbrief Gottes nachfolgen, dann folgen wir dem ewigen Leben nach. Jesus hat in seinem Leben vorgelebt, wie ein Leben in der Perspektive Ewigkeit aussieht. Er hat Sünder geliebt, Ausgestoßene wieder integriert, kranke Menschen besucht und geheilt. Er hat vergeben, selbst denen, die an ihm schuldig geworden sind. Solch ein Lebensstil, sagt die Bibel, hat Ewigkeitscharakter, da er wie Jesus direkt aus dem Herzen Gottes kommt. Doch für uns scheint dieser Lebensstil oft nicht möglich. So viel zwischen Himmel und Erde trübt unsere Liebe zueinander und oft fehlt uns einfach auch die Kraft, diesen Lebensstil, der Jesus vorgelebt hat, nachzufolgen und nachzueifern. Jesus, der gut wusste, dass wir Menschen bei allem guten Willen, den wir haben, es nicht immer schaffen, unser Leben in Perspektive Ewigkeit zu führen und mit anderen Menschen Jesusmäßig umzugehen, der hat uns nicht allein gelassen. Er hat nicht nur selbst vorgelebt, wie dieses Leben mit Perspektive Ewigkeit aussieht, er hat am Kreuz auch das menschliche Verhalten auf sich genommen, was den Tod in unsere Welt bringt. Hass, Neid, Missgunst, alles, was die Bibel Sünde nennt und was uns von Gott und damit von der Ewigkeit trennt. All das hat Jesus am Kreuz getragen. Das Kreuz ist daher das sichtbarste aller Zeichen von dem, was über den Tod hinaus bleibt. Es erinnert uns daran, wie ein Leben aussieht, das in der Perspektive Ewigkeit gelebt wird. Und es zeigt doch auch zugleich, wie wir Menschen regelmäßig an diesem Anspruch scheitern. Im Kreuz sehen wir, dass wir darauf angewiesen sind, dass Jesus auch unsere Schuld erträgt. Wenn wir ihm all das hinhalten, was unser Leben von der Ewigkeit trennt, dann bleibt er treu und nimmt auch unsere Schuld auf sich. Warum? Weil er uns radikal liebt und weil Liebe nichts mehr möchte, als für immer mit dem, der geliebt wird, zusammen zu sein. Wenn wir das auch möchten, wenn wir unser Leben in Ewigkeit mit Jesus verbringen möchten, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns im Leben und im Sterben diesem Kreuz Jesu anzuvertrauen. Amen.